Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Anna Otto-Sewicek, ich bin von Jung.
Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club und gegenüber von uns sitzt
Melike Wirth von die Developer Projektentwicklung GmbH.
Sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, liebe Melike.
Hallo Melike. Wir haben für dich auch wieder eine Schnellfragerunde vorbereitet. Bist du bereit?
Ja, klar.
Sehr schön. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Ganz viel. So klingt's.
Genau.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Oh, weder noch. Ich brauche eigentlich eher viel Schlaf. Das heißt, ich gehe am liebsten vor Mitternacht ins Bett und wenn ich dann um 9 Uhr aufstehen muss, dann mag ich das gar nicht so gerne.
Vor 9 ist schon früh.
Ja. Okay, cool. Oh, okay, wow. Was war denn dein erster Berufswunsch als Kind?
Das kann ich gar nicht so sagen. Also wahrscheinlich stand da auch mal Feuerwehrfrau oder Bauarbeiterin oder sowas. Das ist ja schon lange her. Aber ich habe mich schon relativ früh in der Schulzeit für das Thema Architektur interessiert.
Okay.
Mhm. Okay. Hast du auch dann schon so Praktika gemacht? Also ich habe 10. Klasse Praktikum gemacht
beim Architekten. Ja, genau. Da war ich auch bei einem Architekten. Ja, in Köln in so einem ganz tollen kleinen Büro. Das hat schon das erste Mal so richtig Spaß gemacht.
Okay. Cool. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch, wenn eins da liegt?
Gar keins, ehrlicherweise. Da können wir ja vielleicht auch noch gleich ein bisschen drüber sprechen. So als Mutter mit so einem Job, da liest man nicht mehr viele Bücher. Im Urlaub lese ich manchmal Bücher und dann am liebsten Krimis.
Mhm. Welche App benutzt du am häufigsten?
Im Privaten wahrscheinlich trotzdem die Outlook-App. Und für die Freizeit habe ich schon Spaß an LinkedIn und Instagram, klar.
Mhm. Ja. Genau. Neulich hatten wir die Wetter-App, hat jemand gesagt. Habe ich auch gedacht, auch noch nie gehört. Was ist dein Lieblingsort in Düsseldorf? Weil du wohnst auch hier in Düsseldorf, ne?
Ja, ich wohne in Meerbusch, aber das ist ja dann fast um die Ecke. Also ich bin super gerne am Rhein und finde da so die Spaziergänge wirklich schön und erholsam. Wenn ich jetzt trotzdem noch sagen müsste, mein Lieblingsort, dann würde ich sagen, alles um den Kühlbogen drumherum, weil man natürlich zu Projekten, die man selber entwickelt hat, eine ganz andere Verbindung aufbaut und sich dann da vielleicht auch noch mal ein bisschen wohler fühlt.
Mhm. Welche Stadt hat dich zuletzt wirklich beeindruckt und warum?
Oh, ich bin ganz großer New York-Fan. Ich habe, da kommen wir auch nochmal gleich zu, in meinem Werdegang eine Station in New York verbracht und mich da in diese Stadt verliebt und war dann in den Jahren danach wirklich jährlich in New York, also in Summe vielleicht schon 20 Mal oder sowas. Das ist die Stadt, die mich inspiriert und in der ich auch am liebsten leben würde, wenn ich es mir aussuchen könnte.
Okay. Sehr cool. Gibt es was, was dich außerhalb deiner Arbeit begeistert, aber kaum jemand von dir weiß?
Also ich würde behaupten, die Leute, die mich kennen, die wissen natürlich schon relativ viel von mir, was kaum jemand weiß. Also ich habe sehr viel Spaß an handwerklichen Dingen. Das ist vielleicht was, was man so im Beruflichen nicht immer kommuniziert. Ich würde am liebsten auch zu Hause alles selber bauen, was man irgendwie braucht, so an Möbeln oder sowas. Da müsste man sicherlich irgendwann mal über eine Werkstatt nachdenken. Das ist vielleicht was für meine Rente irgendwann.
Okay, nicht schlecht, ja.
Ein Ratschlag, den du oft gibst, aber selbst nicht befolgst.
Auch mal Nein zu sagen oder sowas. Also ich kann ich gar nicht wirklich sagen. Was der Ratschlag, den ich oft mitgebe, ist, das Thema Netzwerken ganz stark voranzutreiben, die Kontakte zu Menschen zu pflegen, weil das ist einerseits ja das, was Freude macht in der Branche und einen aber auch voranbringt. Da würde ich aber sagen, den Ratschlag befolge ich auch selber.
Mhm. Ja, umso besser.
Ja. Drei Adjektive, wie andere dich beschreiben würden.
Kreativ, zielstrebig und kommunikativ vielleicht?
Denk, passt ganz gut, würde ich sagen. So, du hast die Schnellfragerunde gemeistert.
Schön.
Jetzt wollen wir gerne ein bisschen was zu deinem Werdegang erfahren. Du hast Architektur studiert in Aachen, ne? Und ja. Wirtschaftswissenschaften. Ja. Nach dem Praktikum beim Architekten in der 10. Klasse. Wie ist der Weg so? Wie hat der sich entwickelt?
Genau, also ich habe schon früh darüber nachgedacht, Architektur zu studieren, habe dann auch ein, zwei Praktika auf dem Bau gemacht, fand das alles super spannend und habe dann das Architekturstudium begonnen, was ehrlicherweise ein total schönes Studium ist, wenn man sich ja mit vielen kreativen Themen auseinandersetzt und aber nachher auch inhaltlich viel lernt. Also es ist ja ganz viel auch Theorie dann dabei. Und habe dann eine Station an der ETH Zürich gemacht. Das war sehr erhellend, weil da Lehre auch nochmal ganz anders funktioniert und viel intensiver im Austausch mit den Architekten ist. Das hat mich schon auch sehr begeistert. Bin aber dann von Zürich aus nach New York gegangen und habe da ein Praktikum bei Schwarz Architects gemacht. Der Herr Schwarz war damals einer der gefragten Architekten da vor Ort und der hat neben größeren öffentlichen Gebäuden auch immer für private Menschen was gemacht. Und so bin ich dann damals dahin gekommen und durfte an einem wunderschönen Brownstone-Haus mitarbeiten und die Gestaltung dafür vorantreiben, die Revitalisierung. Und dann gab es da aber diesen Bauherren, Eigentümer dieses Hauses, der ganz verrückte Ideen hat und der hat uns nachher einen Teppich designen lassen in Neonfarben, in changierenden Neonfarben. Und ich fand das damals so absurd, mich mit diesem Teppich zu beschäftigen. Da war ich in New York bei diesem tollen Architekten und dann gab es einen Bauherr, der uns dazu gebracht hat, das zu tun. Oh. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, das kann irgendwie nicht mein Werdegang sein, dass ich nachher so fremdbestimmt bin, obwohl man als Architekt mit gutem Ruf natürlich mit tollen Ideen kommt. Und habe dann aus New York mich eingeschrieben an der RWTH für dieses Zusatzstudium Wirtschaftswissenschaften. Und habe dann, als ich wieder zurückgekommen bin, die beiden Studiengänge parallel vorangetrieben und dann auch in beiden eine Diplomarbeit geschrieben, um dann schon einen anderen Weg einzuschlagen. Wobei ich sagen muss, mir war das eigentlich damals überhaupt nicht klar, wo das genau hinführen würde. Ja. Ich habe mich dann nach dem Studium breiter beworben und wäre wahrscheinlich auch sogar eher zu Dresden Sommer oder Goldbeck gegangen als zu die Developer. Nur im Rahmen dieser Vorstellungsgespräche saßen mir in Düsseldorf dann zwei Menschen gegenüber, die ich einfach so sympathisch fand. Also Stefan Mühling und der damalige Senior-Projektleiter, mit dem ich dann auch mehrere Jahre mitgelaufen bin als Junior. Und dann war das einfach eine Bauchentscheidung damals zu sagen, na gut, ich gehe jetzt erstmal zur Projektentwicklung und mache das. Und jetzt bin ich mittlerweile 16 Jahre dabei, also die Entscheidung war vielleicht nicht ganz so falsch. Und ich habe dann erstmal angefangen auf der sozusagen technischen Seite der Projektentwicklung, habe also das ganze Thema Projektmanagement von der Pike auf gelernt, würde ich sagen. Habe danach eine ganze Weile in den frühen Phasen mitgearbeitet, also Projektakquise, Konzeption von Projekten. Und jetzt bin ich ja seit mehreren Jahren Mitglied der Geschäftsleitung und wieder dann zuständig für den technischen Bereich bei uns im Hause. Also bin so ein bisschen zu den Themen zurückgekehrt, die mich ursprünglich auch bewegt haben. Wobei man sagen muss, dass wir ja ein kleines Team sind und sehr interdisziplinär zusammenarbeiten, sodass man schon den breiten Blumenstrauß der Aufgaben in der Projektentwicklung dann auch weiter bearbeiten kann.
Und die Fremdbestimmtheit, die du in der Architektur hattest, ist weniger?
Die ist natürlich deutlich weniger, weil wir ja als Projektentwickler wirklich die Projekte von der Grundstücksakquise über die Konzeption bis zur Fertigstellung begleiten. Das heißt, diese ganze Auseinandersetzung mit dem Standort und mit den Nutzungen, die dahin passen würden, mit der Struktur der Gebäude, aber natürlich auch mit der Gestaltung, die führen und steuern wir immer in Zusammenarbeit mit guten Architekten. Aber es ist eben doch so, dass man Einfluss nehmen kann und da auch viele Dinge beeinflussen kann und zu guten Ergebnissen beitragen kann. Mhm.
Du hast gerade schon angesprochen, dass es im Endeffekt der breite Blumenstrauß ist. Mhm. Wenn du auf euer aktuelles Projektportfolio schaust, gibt es dann trotzdem Themen, die sich jetzt gerade durch fast alle Projekte ziehen?
Also wir haben tatsächlich momentan ein sehr breit gestreutes Portfolio an Projekten, würde ich jetzt mal sagen, weil wir uns mit den klassischen Büroprojekten genauso beschäftigen wie mit Wohnungsthemen im Moment. Das ist vielleicht auch ein neues Thema für uns, aber auch bis hin zu einem Polizeipräsidium, was wir gerade entwickeln, also nochmal ganz andere Themen. Ja, die Themen unserer Zeit sind natürlich die, die uns genauso bewegen wie andere Entwickler. Also die Auseinandersetzung mit der Nachhaltigkeit ist ein Thema, was uns bewegt und wo wir uns natürlich weiterentwickeln. Und es ist auch der Zeit geschuldet, dass die Projekte im Moment unter einem anderen wirtschaftlichen Druck stehen, als das noch in den Jahren war, wo es immer höher, weiter und größer ging und die Faktoren das nachher auch alles möglich gemacht haben. Da sieht man schon, dass wir uns in einer anderen Phase befinden und einfach viel, viel genauer hingucken, viel, viel genauer prüfen und uns sicherlich intensiver und auch personalintensiver mit Themen auseinandersetzen.
Fällt dir da irgendwie ein Projekt ein, wo du jetzt beispielhaft mehr was erläutern könntest?
Also wir haben vielleicht 2-3 Projekte, wo man so ein bisschen genauer hingucken kann. Wir haben unter anderem eine ehemalige Industriehalle in Düsseldorf-Derendorf erworben. Eigentlich damals mit der Idee, sie einfach nur zu revitalisieren und danach auf den Markt zu geben. In der Phase, in der wir uns jetzt in den letzten Jahren befanden, haben wir dann aber nochmal genauer hingeguckt und haben uns mit dem Verdichtungspotenzial auf dem Grundstück auseinandergesetzt, haben einen kleinen Architektenwettbewerb dazu gemacht, um zu überlegen, was könnte man denn aus so einer Industriebrache machen, die aber in einer sehr guten Lage ist, und haben wirklich tolle Entwürfe gesehen von 4 Architekturbüros und uns für eins entschieden jetzt, was ein Verdichtungspotenzial von fast 20.000 Quadratmeter auf dem Grundstück realisiert oder gefunden hat. Und das macht natürlich ganz viel Freude. Dann haben wir ein anderes Projekt, das ist eine Revitalisierung in Herd, bei der wir jetzt eine Art ESG-Kanon mal versucht haben, runter zu deklinieren. Mhm. Also wirklich versucht haben, was kann man eigentlich alles behalten an einem Grundstück oder an einem Gebäude und was muss wirklich getauscht werden, bis hin zu, wir haben Teile der Bestandsfassade behalten, Teile der Fassade dann ausgetauscht, die eben keine guten U-Werte mehr hatten. Wir haben Klimasplit-Geräte aus einem anderen Projekt ausgebaut, da wieder eingebaut. Also wir haben schon versucht, einfach mal wirklich das Thema Nachhaltigkeit durchzudeklinieren. Und das ist was, was man sicherlich in den Jahren, in denen die Wirtschaftlichkeit einfacher gewesen wäre, nicht so in der Intensität und in der Tiefe durchgespielt hätte.
Aber ich höre gerade raus, es sind ziemlich viele Revitalisierungsprojekte.
Genau, das sind die Themen, die jetzt so vielleicht die Zeichen der Zeit darstellen, so wie ihr das gerade gefragt habt. Wir haben auch ein großes Neubauprojekt gerade am Kennedy-Damm, wo wir einen riesengroßen Büroturm und einen großen Wohnturm daneben realisieren mit einem Gemeinschaftshub in der Mitte, der dann die beiden Nutzungen zusammenführt. Auch das ist natürlich ein Projekt, was diesen Herausforderungen sich im Moment stellen muss. Aber man muss natürlich sagen, bei einem Neubau sind viele Dinge einfacher umzusetzen als bei einem Bestand, weil man natürlich viele Dinge von der Grundkonzeption aus berücksichtigen kann, wo der Bestand vielleicht auch immer mal wieder Engpässe mit sich bringt oder Zwangspunkte.
Mhm. Du sagst gerade schon, das ist einfacher. Was würdest du sagen, was sind denn die größten Herausforderungen gerade bei den Revitalisierungsprojekten?
Die Herausforderungen ergeben sich natürlich daraus, dass sich der Bestand vielleicht nicht immer direkt offenbart mit allen seinen Herausforderungen, die er mit sich bringt. Die DD-Prozesse, die man da macht, die sind natürlich in gewisser Weise immer oberflächlich, weil man ja zerstörungsfrei sich so ein Gebäude anguckt. Und je mehr man dann zurückbaut, dann immer noch Dinge findet, seien es Schadstoffe, Asbestbelastungen oder sowas, U-Werte einer Fassade, die nachher nicht gut genug sind, die Tragkraft von Decken, die vielleicht nicht ausreichend ist für das, was man sich so vorgestellt hat. Also insofern gibt es immer wieder Überraschungen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass es manchmal auch ein Riesenpotenzial mit sich bringt, weil diese Häuser ja immer was Besonderes haben, was man im Rahmen der effektiven und effizienten Ausnutzung, die man bei Neubauten anstrebt, vielleicht nicht wieder so umgesetzt hätte oder sich auch nicht gegönnt hätte. Also dieses Projekt in Herd zum Beispiel hat einen riesengroßen Teich in der Mitte. Wirklich eine tolle Situation. Das Projekt heißt ja bei uns auch Oasis, also Oase, weil es halt dieses riesengroße, tolle Wasserbecken hat mit einer ganz besonderen Stimmung, die da auch entsteht. Das hätte man sich jetzt vielleicht bei einem Neubauprojekt nicht unbedingt gegönnt, so ein riesen Wasserbecken da reinzusetzen. Also es gibt irgendwie auch immer Potenziale, die man daraus schöpfen kann. Oder als Beispiel diese Halle 29, die wir haben, das Projekt in Derendorf. Das ist einfach ein Wahnsinnstragwerk, was da drin ist. Die Halle hat 13.000 Quadratmeter stützenfrei. Das würde man natürlich heutzutage so nicht mehr bauen, aber es ist eine Riesenchance, da jetzt was Tolles draus zu machen und diese Potenziale, die im Bestand schlummern, dann auch zu heben.
Mhm. Was würdest du gerne mal machen, wenn du völlig frei arbeiten würdest? Also was für ein Projekt?
Also ich finde gerade diese Nutzungsdurchmischung, die wir jetzt in vielen Projekten verstärkt anstreben, das finde ich total spannend. Wir haben ja lange Zeit, bis auf das Projekt in Bonn vielleicht, eher die reinen Büroimmobilien gemacht, dann mal eine reine Hotelimmobilie, Einzelhandelsimmobilien. Aber so dieses Thema Nutzungsdurchmischung gerade mit Wohnen bringt natürlich über die Belebtheit nochmal ein ganz anderes Potenzial, auch in Richtung öffentlicher Nutzungen zu denken. Also das Thema Gastronomie spielt da natürlich jetzt eine große Rolle, aber auch das Thema konsumzwangfreie Zonen. Also wo schafft man eigentlich Zonen, in denen wirklich reine Aufenthaltsqualität geschaffen wird, Plätze, wo sich Menschen aufhalten wollen. Und das finde ich, ist im Moment total spannend, sich damit auseinanderzusetzen, diese Dinge nach vorne zu treiben und in dem Zusammenhang einfach auch nochmal viel zu lernen.
Mhm. Du sagst viel zu lernen, du reist wahrscheinlich auch viel. Ne? Gibt es so Städte oder Projekte, wo du sagst, ah, das ist super, ne, was den Bereich Nutzungsmischung angeht?
Projekte, die mich begeistern in anderen Städten. Also es gibt viele Städte, die mich wirklich begeistern. Wenn man alleine in Deutschland guckt, dann würde ich sagen, so die Städte Hamburg oder Berlin oder auch München, die großen Städte sind schon die, die mich begeistern. Ein konkretes Projekt wüsste ich jetzt gerade gar nicht, wo so genau diese Nutzungsmischung vorangetrieben wurde, die ich gut finde. Es gibt immer wieder so Teilprojekte, wo ich sage, das begeistert mich. Es gibt in München zum Beispiel tolle Gastronomieprojekte, bei denen ich sage, da kann man sich was abgucken für das, was wir hier tun. Oder auch in Barcelona, Spanien, da kann man viel über die Tellerränder gucken. In Mailand, dieses Riesen-Italy-Konzept, haben wir uns sehr intensiv angeguckt. Das sind vielleicht so ein bisschen die Themen, die wir immer versuchen so mitzunehmen. Aber das sind dann eher einzelne Entwicklungen, die man so dann zusammenführen möchte. Ich finde zum Beispiel hier in Düsseldorf auch das Böhler-Areal ist eine super spannende Entwicklung. Da haben wir uns auch intensiv mit auseinandergesetzt und geguckt, wie funktioniert eigentlich so dieses Thema Aktivierung von ehemaligen Industrieflächen, Brachflächen. Da kann man im Einzelnen schon sehr viel lernen. Das ist vielleicht auch nicht nur für dieses Halle 29 Projekt relevant. Wir haben ja auch in Berlin eine große Fläche mit ganz vielen Bricks drauf gekauft. Und da ist dieses Thema, wie aktiviert man eigentlich so ehemalige Industrieflächen, die dann auch noch eine EPB-Anforderung haben. Was macht man eigentlich damit, um auch dieses lokale Gewerbe da verorten zu können? Da kann man sich schon viel angucken.
Ja. Jetzt haben wir ein bisschen mehr über Nutzungsmischung gesprochen. Wie sieht's denn andersrum mit Anpassungsfähigkeit aus? Ist wahrscheinlich auch ein Thema, was euch stark beschäftigt, oder?
Das ist ein Thema, was uns sehr stark beschäftigt. Ich würde es jetzt vielleicht eher Resilienz von Gebäuden nennen als Anpassungsfähigkeit, weil es ja vielschichtiger ist. Es geht ja nicht nur darum, dass das Gebäude jetzt sich an das anpassen kann, was vielleicht so an technischen Anforderungen sich geändert hat, sondern es geht ja wirklich darüber nachzudenken, welche Nutzungen sind die eigentlich in 30 Jahren noch relevant sind, welche Anforderungen werden an Gebäude gestellt und wie kann man jetzt schon vordenken, dass Gebäude anders aufgeteilt werden, eine Flexibilität mitbringen. Wir sind da, oder ich auch, bin da etwas zwiegespaltener Meinung, weil ich finde, einerseits müssen die Häuser das können, dass sie wandelbar sind und auch anderen Nutzungen dienen können. Wenn man die Häuser aber so gut konzipiert, in dem, was sie heute sein sollen, also als Beispiel jetzt ein Büro, das so außergewöhnlich ist und seinem Nutzer auch das bringt, was er braucht, gibt es eigentlich wenig, was dagegen spricht, dass dieses Haus auch in 30 Jahren noch als Büro genutzt wird. Das ist ja anders mit den Immobilien, die in den 70er Jahren entwickelt wurden, 80er Jahren, die aufgrund der Deckenhöhen heute nicht mehr zuträglich sind, die vielleicht auch von den energetischen Werten der Fassade her nicht mehr funktionieren. Aber wenn man heute Gebäude entwickelt, die von der Grundkonstruktion her gut funktionieren, sollte man eigentlich versuchen können, die ihrer Nutzung auch weiter zuzuführen. Es ist natürlich so, dass man immer eine technische Innovation nachrüsten können muss und dass es da Entwicklungen gibt, das sollten die Gebäude auch können. Es gibt aber Entwickler, die ja auch andersrum sagen, wir rüsten heute die Gebäude schon so vor, dass sie alles irgendwann können, dass sie alle Raumaufteilungen können. Und das ist meiner Meinung nach nachher auch Materialverschwendung, weil man ganz viel vorrüstet, was zum heutigen Zeitpunkt nicht benötigt wird, was nur für eine Drittverwendungsfähigkeit angedacht ist. Und da muss man immer überlegen, ist es tatsächlich so, dass man diese Gebäude als Rohstofflager nachher so überfrachtet für Dinge, die sie aktuell noch gar nicht können müssen. Und das ist ja nachher auch immer die Frage der Nachhaltigkeit. wie schafft man es eigentlich, ressourcenschonend zu bauen? Ist es immer nötig, die Dinge alle wirklich schon einzubauen, oder muss man nur vordenken, dass es im möglichen Fall dann auch irgendwann machbar ist?
Mhm. Gibt es denn aktuell Technologien oder Ansätze, wo du sagst, ja, die bringen die Projekte gerade wirklich voran?
Es gibt viele Technologien, die viele Projekte wirklich voranbringen. Wir diskutieren intern natürlich immer den Ansatz ganz stark, sind eigentlich die Low-Tech oder die High-Tech-Immobilien nachher die besseren? Da geht es ja auch wieder darum, ist der Rohstoff, den ich einbringe, nachher wirklich notwendig oder nicht? Es gibt immer wieder Gebäude, die ein ikonisches Gebäude sind, die auch einen besonderen Nutzer haben, der besondere Anforderungen an Häuser stellt. Und das sind natürlich Gebäude, die man heutzutage auch als wirkliche Hightech-Immobilien-Mercedes sozusagen ausstatten kann. Wir haben zum Beispiel bei dem Gebäude Eclipse, das am PwC vermietet wurde, über dieses Smart Engine System wirklich eine sehr smarte Haustechnik eingebaut, die sehr stark auf den Nutzer reflektiert und sehr energiesparend ist nachher. Also darüber wird wirklich viel CO2 eingespart. Aber man muss eben immer abwägen, macht das auch Sinn, das bei den Gebäuden einzubauen? Gibt es Nutzer, die das auch nachher steuern können? Oder ist es nachher eine Technologie, die man vielleicht verbaut hat, die aber nachher gar nicht in der vollen Dimension ausgenutzt wird? Weil das, finde ich, ist ja mit eines der größten Probleme, dass wir mittlerweile Immobilien bauen, die ja so viel können und aber auch nachher von dem entsprechenden Fachpersonal betrieben werden müssen. Und an der Stelle geht ja ganz viel verloren. Oh. Also wenn man immer wieder darüber spricht, dass die Immobilienbranche der größte CO2-Verbraucher ist, dann muss man ja auch nochmal in Betracht ziehen, dass es ja immer Nutzerimmobilien sind. Also es geht immer darum, dass der Mensch, der in den Büroimmobilien sitzt, die Immobilie auch so betreibt, wie es denn gefordert ist und wie es energietechnisch sinnvoll ist. Also dieses Thema, wir haben die Heizung aus und wir lüften trotzdem, wir haben die Heizung an und wir lüften trotzdem über Fensteröffnung stundenlang, das ist einfach nicht sinnvoll. Oder es gibt toll regulierte, automatisierte Anlagen im Gebäude. Wenn der Haustechniker aber immer mit dem Schraubenzieher dran arbeitet, ist das einfach nicht Sinn der Sache. Und deshalb finde ich auch, es ist immer die Frage, inwiefern man weitere Auflagen auf das Thema Neubauten wirklich sinnvoll ansetzen sollte oder ob nicht viel mehr Energie da rein verwendet werden sollte, die Gebäude erstmal so zu betreiben, wie sie betrieben werden sollten und da die Energieeffizienz reinzuholen. Und das ist beim Bestand ja noch viel umfangreicher als bei den neuen Gebäuden, die wir einreguliert an Nutzer übergeben, die ja erstmal an sich schon funktionieren und ein sinnvolles System aufgesetzt haben.
Mhm. Absolut. Das ist ja auch ein Thema, was uns, ich sag mal, jetzt aus Jungbrille immer wieder beschäftigt. Was technisch möglich ist, ist die eine Seite. Und da gibt's ganz tolle und viele Möglichkeiten. Aber man muss am Ende des Tages mal auf den Nutzer schauen, was dann auch wirklich gut passt und was leistbar ist.
Mhm. Mhm, total. Wie denkt ihr Partnerschaften und Prozesse? Habt ihr immer so ähnliche Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wie geht ihr da ran? Ne? Du sagtest ja viel mit Architekten. Sind das ähnliche Büros?
Also ich würde erstmal sagen, unser wichtigster Partner ist natürlich unser Hauptgesellschafter. Also die Zech Group ist natürlich der Partner, der uns überhaupt in die Lage versetzt, die Dinge zu tun, die wir in Düsseldorf tun, und der uns auch den Background gibt, dass wir uns hier auf unsere operativen Geschäfte so konzentrieren können, wie wir das tun. Wir sind ja ein sehr kleines Team mit 20 Menschen, und wenn man sich dann anguckt, was wir an Projekten stemmen, dann ist das schon
ganz ordentlich, ehrlich gesagt.
Nee, genau. Ja. 20 Leute bei uns im Team, aber man muss sagen, wir haben wirklich tolle Kollegen bei uns und schaffen natürlich deshalb auch wirklich gute Projekte zusammen. Aber wenn ihr jetzt auf Partnerschaften abstellt, ist das natürlich auch eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Also wir arbeiten sehr viel mit Partnern zusammen, mit Dienstleistern zusammen, mit denen wir vertrauensvolle Zusammenarbeiten mittlerweile oder vertrauensvolle Verhältnisse gepflegt haben in den letzten Jahren. Wir haben so unseren Strauß an Architekten, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten, und das schon seit Jahren. Da weiß man, was man aneinander hat. Also das Vertrauensverhältnis muss ja in beide Richtungen aufgebaut sein. Die wissen also auch, was sie an uns haben. Wir haben die GUs, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, wo man auch einfach mittlerweile so ein Wissen übereinander aufgebaut hat, dass man die Dinge auch einfach sehr schnell begreift, die man miteinander bespricht und da dann auch eine Schnelligkeit aufbauen kann, die man vielleicht mit externen Partnern nicht so aufbauen könnte. Also dieses Thema Partnerschaften ist uns sehr, sehr wichtig und wir versuchen, die wirklich auch zu pflegen und jetzt in die Zukunft voranzutreiben, was auch nicht immer einfach ist, weil es gibt natürlich auch da immer einen Generationenwechsel und man muss natürlich jetzt auch im Generationenwechsel die Zusammenarbeit auf der sozusagen nächsten Ebene fortführen, die in den letzten 10, 15 Jahren da entstanden sind.
Mhm. Habt ihr neben diesen Partnerschaften auch feste Standards, um da mehr Effizienz zu schaffen oder ist es eher sehr projektindividuell, gerade durch die Revitalisierung?
Also wir haben natürlich für das Thema Neubau unsere Standards, da kann man immer wieder auf ähnliche Ansprüche und Anforderungen an Gebäude zurückgreifen. Es ist aber so, dass unsere Projekte ja schon ikonische Projekte sind, die immer über die besondere Architektursprache auch bestechen und eben besonders sind, weil sie nicht Copy-Paste sind. Das heißt, es gibt doch viele Dinge, die man bei jedem Projekt wieder neu denken muss und die man neu definiert, sodass ich sagen würde, wir arbeiten eben insbesondere nicht über den Standard, sondern über die Individualität. Dennoch ist es natürlich so, dass wir bewährte Systeme haben, die wir in der Haustechnik sehr gerne anwenden und einfach wissen, das funktioniert, das erfüllt den Nutzerkomfort. Das kann man dann schon Copy-Paste von einem Projekt zum anderen anwenden. Und bei den Revitalisierungsprojekten hängt es immer so ein bisschen davon ab, wie tiefgreifend die Eingriffe in Projekte sind. Grundsätzlich muss man da aber doch viel genauer hingucken und wir versuchen schon immer zu identifizieren, was kann man nicht von den Gebäuden auch beibehalten, welche Technik ist noch gut, welche Elemente sind noch gut. Und das führt natürlich dann auch immer dazu, dass man die integrieren muss und neu denken muss.
Hm. Lass uns mal ein bisschen auf die Themenbereiche gehen, die du sonst noch so tust in deinem Leben. Netzwerken spielt eine große Rolle. Ich weiß, dass du auch an der Uni Wuppertal einen Lehrauftrag hast. Dann ULI sehe ich dich immer wieder. Dann hast du, wie heißt das, Rocket Circle Female Leadership. Kannst du mal, wie viele Hüte hast du so auf? Was machst du noch? Wie lange ist dein Tag? Ne? Und Kinder gibt's auch noch irgendwie.
Ja, genau. Mein Tag ist relativ lang. Wenn man mich fragen würde, was ich in meiner Freizeit mache, müsste ich eigentlich sagen, ich habe keine Freizeit. Also insofern ist das schon so, dass ich mich da viel einbringe. Ich habe seit, ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie lange, 7 oder 8 Jahren vielleicht, mache ich diese Lehrtätigkeit an der Uni Wuppertal als Dozentin für Stakeholder Management, Marketing und Grundzüge der Projektentwicklung. Und das macht natürlich total viel Spaß, weil man da das Wissen weitergeben kann an die jungen Generationen, die kommen. Und das sind ja auch alles Menschen, die berufsbegleitend studieren. Das heißt, man hat da auch immer Menschen gegenüber sitzen, die ein gewisses Verständnis mitbringen und mit denen man auch richtig in die Diskussionen verfallen kann. Also deshalb hat das nicht nur was mit Informationen weitergeben zu tun, sondern ich komme auch immer aus diesen Veranstaltungen raus und denke, ich habe persönlich nochmal was mitgenommen. Mhm. Also das macht schon wirklich sehr viel Freude. Dann bin ich ULI Next Chair für NRW. Das heißt, ich veranstalte mit meinen beiden Co-Chairs zusammen. Das ist natürlich immer Teamarbeit. Machen wir so, ich würde jetzt mal sagen, 8 Veranstaltungen im Jahr ungefähr.
Das ist ja schon viel, ne?
Genau, genau. Wir hatten jetzt letzte Woche den Jahresauftakt hier in Düsseldorf. Das war wirklich eine tolle Veranstaltung mit rund, ich weiß gar nicht, um die 100 Teilnehmer, die wir hatten. Und wir haben es wirklich in den letzten Jahren immer geschafft, tolle Panelgäste bei uns zu gewinnen. Dieses Jahr war das Thema Oper der Zukunft für Düsseldorf. Und da hatten wir Frau Professorin Reicher auf dem Panel, Herr Dr. Filz. Und Frau Hopp von Snohetter, die extra aus Oslo angereist ist, das macht natürlich dann total Spaß, solche Dinge zu organisieren. Und schlussendlich ist ja das Netzwerk auch immer das, was einen nach vorne bringt. Also der Austausch in der Branche ist ja total wichtig für auch die Einwertung der Dinge, die wir selber tun. Deshalb ist das auch das ist nicht nur ein Geben, sondern es ist natürlich auch ein Nehmen über die ganzen Veranstaltungen, die da stattfinden.
Warst du immer schon gut im Netzwerken oder also wenn du auf so einer Abendveranstaltung bist, quatschst du die Leute an, war das immer schon so? Musstest du das lernen? Wie hast du das gelernt?
Ich würde sagen, ich war gar nicht gut da drin, ganz am Anfang. Wenn ich so zurückdenke an die ersten Jahre in der Immobilienbranche, muss man sich ja da erstmal einfinden. Was für Gespräche finden da überhaupt statt? Wie tickt die Branche? Mhm. Und ich habe mir tatsächlich am Anfang immer genau überlegt, über welche Themen man sprechen könnte und was sind so die Dinge, die man auch selber erzählen könnte, um dann da nicht sozusagen blank zu stehen. Aber da wächst man natürlich dann irgendwie rein. Und je mehr man die Menschen kennt, und das ist natürlich mittlerweile bei diesen ganzen Netzwerkveranstaltungen so, wenn man da hingeht und 90% der Leute kennt, dann hat man auch mit jedem Anknüpfungspunkte und verfällt dann ja auch ganz schnell in auch persönlichere Gespräche. Mhm. Das ist ja anders, wenn man sich kennt, als wenn man neu auf Veranstaltungen geht und dann sich erstmal wieder orientieren muss, ne? Ja, was mache ich noch? Ich habe beim Rocket Circle teilgenommen. Das ist ja ein Frauennetzwerk und es gibt innerhalb der Zech-Gruppe ein Leading Ladies Netzwerk, über das wir auch Veranstaltungen machen. Dieses Jahr das erste Mal auch bei der Real Estate Arena in Hannover, sonst immer auf der Expo. Und ich muss sagen, ich bin weit weg davon, Feministin zu sein und ich habe selber auch nie das Gefühl gehabt, dass man als Frau eine große Benachteiligung in der Baubranche mit sich bringt. Aber diese Frauennetzwerke finde ich einfach immer total angenehm, weil ich großartige Frauen kennengelernt habe, die auch manchmal wirklich als Vorbild dienen können. Und man ist halt ganz schnell bei einem ganz ehrlichen und offenen Austausch. Und das finde ich einfach angenehm. Also es sind so Veranstaltungen, da gehe ich einfach selber immer gerne hin und habe da viel Freude. Und deshalb engagiere ich mich da auch und versuche da so ein bisschen meinen Beitrag zu leisten.
Ist der Austausch ehrlicher und offener, wenn es nur Frauenveranstaltungen sind?
Man kommt vielleicht schneller auf eine etwas privatere Ebene, ist manchmal mein Gefühl. Es gibt natürlich auch viele Frauen, die ähnliche Themen haben, die ich natürlich auch mit mir vorantreibe. Also gerade dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja wirklich eine große Herausforderung. Und da hilft es einfach manchmal zu hören, wie machen andere das eigentlich? Und wenn es nur ist, wie organisiert ihr eigentlich euren Morgen, damit alle rechtzeitig aus dem Haus kommen oder sowas? Es sind ja manchmal ganz banale Fragen, über die man da spricht. Und da finde ich, dass das doch oft einfacher geht, wenn man das mit Frauen diskutiert, obwohl es auch viele Männer gibt, mit denen man sich toll unterhalten kann. Das will ich ja gar nicht ausschließen.
Wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken und nochmal auf die Projekte zurückkommen, wenn du heute neue Projekte startest, gibt es da Kriterien, wo du sagst, die sind mittlerweile unverhandelbar?
Ja, also wenn ich jetzt nach vorne und nach hinten gucke, kann ich das natürlich einfach beantworten für die Projekte, die jetzt schon 10 Jahre alt sind. Da sieht man ja, wo man dann jetzt im Nachhinein noch feststellt, das waren einfach gute Projekte. Und das definiert sich meiner Meinung nach nachher über das Thema Qualität, weil die Qualität, die man vor 10 Jahren vorgedacht hat, führt dazu, dass die Projekte jetzt angenommen sind, dass es Menschen gibt, die da gerne hingehen. Und mir ist das erste Mal so wirklich so aufgefallen, als wir 2013 den Kürbogen eröffnet haben. Da gab es eine große Eröffnung und da habe ich oben am Fenster gestanden und habe so runtergeguckt, wie die, diese Menschenmassen vor der Tür standen und dann in dieses Haus reingeströmt sind und wo man so richtig gemerkt hat, die kommen alle, weil die das gut finden, denen gefällt das hier, die finden das schön. Und das hat mir in dem Moment so viel gegeben, dass ich gedacht habe, ja, das ist genau der Grund, warum man das eigentlich macht, weil man für Menschen einen Raum schafft, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie ankommen. Und wenn jetzt so ein Projekt 10 Jahre später immer noch gut funktioniert, da gab es mittlerweile Mieterwechsel, es gibt natürlich Veränderungen, die dann auch so ein Haus mitgemacht hat, aber dann sieht man, man hat irgendwie viel richtig gemacht. Und das ist auch das, was wir jetzt versuchen, bei unseren neuen Projekten mit durchzusetzen, dass diese Projekte neben der Qualität und dem Komfort für die Büronutzer eben auch eine Aufenthaltsqualität im Außenraum mit sich bringen, sodass die Menschen sich da gerne aufhalten. Es gibt immer Projekte, bei denen ist das einfacher. So ein Projekt Köbungen mitten in der Innenstadt in einer gewachsenen Struktur ist natürlich prädestiniert für sowas. Eine reine Büroimmobilie, die so ein bisschen eher am Rand der Innenstadt liegt, die tut sich da vielleicht manchmal ein bisschen schwerer mit und wird auch nicht das öffentliche Interesse wecken, muss sie auch nicht. Aber wenn man dann alleine sieht, wie die Mitarbeiter, die da draußen ihre Mittagspause auf einer Bank verbringen, in der Sonne sitzen und das den Standort genießen, ist das ja auch schon was wert. Und ich glaube, über diese Qualität, und damit sind wir ja auch wieder beim Thema Resilienz, schafft man es eben auch, Projekte zu bauen, die nachhaltig gut sind und nachhaltig funktionieren.
Also man merkt, dass du deine Arbeit mit sehr viel Leidenschaft tust und das auch wirklich gerne tust, was du machst, richtig?
Ja, das ist schon so.
Oder gibt es auch Tage, wo du denkst, oh, also ich meine, die hat ja jeder.
Also es gibt natürlich die Tage, wo ich sage, oh, und das hat dann aber meistens mehr mit Arbeitsbelastung zu tun als mit den inhaltlichen Themen. Die Bandbreite der Aufgaben ist ja wirklich sehr groß, die man in der Projektentwicklung tut. Und das beginnt ja mit wirklich den frühen Visionen, Entwicklungen bis hin nachher zur Vergabe und dann nachher Bauausführung des Ganzen. Aber dieser ganze fünfjährige Prozess ist ja mit sehr vielen unterschiedlichen Aufgaben zu tun. Das heißt, es bleibt irgendwie jeden Tag spannend. Es gibt jeden Tag was Neues, womit man sich beschäftigen kann. Im Rahmen dieses ganzen Zeitablaufs hat man ja immer mit verschiedenen Menschen auch zu tun. Also man beginnt vielleicht mit den Architekten, dann kommen irgendwann die Fachplaner mit dazu, dann kommen die bauausführenden Unternehmen mit dazu. Und das macht es ja einfach auch so schön, dass so dieser Kontakt mit ganz vielen Menschen über diese Bauphase so intensiv dann auch ist. Und das ist das, was mir einfach total viel gibt, da jeden Tag mit guten Menschen zusammenzuarbeiten.
Das sind doch, würde ich sagen, schon fast sehr schöne Abschlussworte. Wir sind jetzt an ganz vielen Themen vorbeigekommen, von dir persönlich, deinem Werdegang. Ich muss hier gerade mal auf unsere Notizen schauen, über aktuelle Projekte, wo du dich wie engagierst. Gibt es noch was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Vielleicht ein Tipp oder eine gute Botschaft?
Für vielleicht junge Leute, die kurz nach dem Studium stehen, irgendwas?
Also eine gute Botschaft ist vielleicht, es gibt ja viele, die im Moment immer noch an dem Punkt stehen und sich fragen, wie geht das eigentlich mit der Branche im Moment weiter und ist vielleicht schon so ein bisschen Licht am Tunnel, am Ende des Tunnels. Wir hatten ja jetzt alle auch etwas schwierigere Jahre und zumindest wir für uns können sehen, dass sich auf einmal wieder was tut. Es gibt Bewegungen auf dem Markt, es gibt Projekte, die veräußert werden, die jetzt in neue Bahnen gehen und dann daraus wieder Potenzial entsteht. Und das, finde ich, ist ja im Moment vielleicht so die Botschaft, die am mutmachendsten ist, dass man sieht, es tut sich wieder was. Und für junge Menschen würde ich deshalb auch sagen, es lohnt sich weiter in diese Branche zu kommen und genau mit Freude diese Dinge zu machen. Die Aufgaben, die da kommen, sind vielfältig. Man kann sich mit ganz vielen tollen Menschen auseinandersetzen. Ja, es lohnt sich, sich da zu engagieren.
Liebe Melike, vielen Dank, dass wir einen Einblick in dein Leben und in deine Arbeit bekommen konnten. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, es hat mir viel Freude gemacht. Sehr gerne.
Ja, vielen, super, vielen Dank, dass du bei uns warst und bis zum nächsten Mal.
Danke an euch auch.
Tschüss. Tschüss.
Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.